Es gibt ja so eine Geldsünde, die du schon mal begangen hast.
Ich habe schon einige Geldsünden begangen. Ich bin gespannt, welche du mir diesmal vorwerfen willst.
Es ist die, bei der Saidi mit der Formulierung immer durcheinander kommt, nämlich gutem Geld schlechtes Geld hinterherwerfen.
Richtig, danke, dass du das jetzt gesagt hast und nicht ich sagen
musste. Gutes Geld schlechtem Geld hinterherwerfen. Ich bin selber durcheinander gekommen. Das klingt so ein bisschen absurd, gutes Geld schlechtem Geld hinterherwerfen. Das machen wir aber tatsächlich alle und auch Unternehmen, Sportvereine, Institutionen um uns herum machen das auch.
Weil wir alle nur Menschen sind.
Und so ein eskalierendes Commitment, das ist kein Witz, so nennt man das auch.
Sag das nochmal.
Eskalierendes Commitment.
Oh, wow.
Ist jetzt hier kein, das klingt so ein bisschen nach Beziehungsratgeber. Nee, wirklich, es geht um Geld heute.
Okay, wir legen das jetzt nicht auf Beziehungen um hier. Das könnte doch ziemlich interessant werden.
Aber worum es bei eskalierendem Commitment geht und warum das eigentlich so ist, was man da macht, das diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie.
Jetzt musst du das eskalierende Commitment aber, glaube ich, erstmal erklären.
Nehmen wir an, du hast investiert.
Ja.
Oder dir was gegönnt. Jetzt sagen wir mal, du willst dir selber so einen Gartentisch bauen. Ganz okay, einfaches Gartentisch. Beispiel.
Saidi ganz denkt einfaches sich, Beispiel von Emil gedacht. Okay.
Oh, ich will mir für nächsten Sommer, ich habe jetzt so Herbst, Winter, bisschen Emil Zeit.
Emil denkt sich das. Mm-hmm.
Will ich jetzt so einen schönen Gartentisch für mich bauen. Das ist so meine Hände Arbeit. Und
du willst dir selber einen Tisch zimmern.
Du hast auf Instagram so ein cooles DIY-Video gesehen und das willst du jetzt auch. So, jetzt kaufst du dir das Material, gibst erstmal im Baumarkt irgendwie ein paar hundert Euro aus.
Also schon klar, ne? Emil redet gerade von sich selber, weil Saidi würde das sicherlich nicht nie machen.
Dann kaufst du ein bisschen Werkzeug dazu und legst los. Dann klappt es nicht. Mhm. Dann kommen erstmal 8 Wutanfälle.
Genau, das wäre wieder ich, der auf so eine blöde Idee gekommen ist.
Und jetzt ist aber natürlich das Problem, jetzt hast du da schon so viel Zeit und Geld reingesteckt. Jetzt kannst du nicht einfach aufhören.
Also was weiß ich, der steht nicht oder irgendwas.
Genau, oder er sieht nicht so aus, wie du willst. Oder hält nicht gescheit.
Ja, okay.
Oder er wackelt und dann denkst du dir, jetzt will ich dieses blöde Projekt irgendwie retten, weil da steckt so viel Zeit und so viel Geld drin. Was machst du also jetzt?
Ich hole mir nochmal Rat. Also irgendwie investiere ich da nochmal rein. Zeit oder Geld wahrscheinlich.
Dann kaufst du nochmal spezielleres Werkzeug oder so, mit dem das dann funktioniert. Dann kaufst du was Gescheites und so. Irgendwann wird es dann vielleicht was.
Vielleicht
auch nicht, aber du hast einmal Geld versenkt und dann nochmal Geld versenkt.
Also willst du sagen, du hast für diesen DIY-Tisch längst das Dreifache bezahlt, als wenn du ihn, bei einem vernünftigen Möbelhaus in gutem Design gekauft
hast. Und du hast halt auch nicht nach dem ersten Fehlschlag und auch nicht nach dem zweiten aufhören können.
Hat ziemlich viel mit was mit Selbstüberschätzung zu tun, oder?
Ja, und du hast natürlich auch das Geld reingesteckt. Mhm. Und wenn du, jetzt müsstest du dir ja eingestehen, dass du gescheitert bist als Heimwerker. Und dann wäre ja das Geld und die Zeit weg. Und wenn du jetzt noch mehr Geld und noch mehr Zeit drauf schmeißt, dann kannst du das noch retten und einen Profit draus ziehen.
Und jetzt sage ich einen Satz, den ich wahrscheinlich in dieser Folge noch öfter sagen werde. Der Punkt ist natürlich die Zeit und das Geld ist bereits weg. Das ist ja der Punkt.
Ja, das Einzige, was passiert ist, dass die Summe, die du reinbutterst, wird immer größer.
Genau.
Ja. Und so läuft das ja auch mit schlechten Investments. Mhm. Also, wenn jetzt dein Fonds super lang immer so ein bisschen im Minus ist oder er holt einfach keine gute Rendite raus und du verpasst Rendite und das ärgert dich.
Ja, also du hast ja schon mich schon vorgewarnt, dass du jetzt meine vergangenen Sünden sozusagen ansprechen willst. Das ist schon das perfekte Beispiel dafür. Das wissen wahrscheinlich auch einige, habe ich auch in meinem Buch erwähnt. Ich habe mir ja 2004 eine fondsgebundene Lebensversicherung andrehen lassen, sozusagen. Ja. Und mir war schon irgendwie klar, dass die am Anfang was kostet. Aber ich hatte nicht die leiseste Vorstellung, wie krass die kostet. Denn so, ich kann es nicht dir zahlen heute, das ist zu lange her, das ist 20 Jahre her, nicht mehr genau sagen, aber lag so in der Größenordnung, dass so ungefähr 2/3 der Beiträge am Anfang weg waren. Übrigens, ich kann auch von den ganz alten Zeiten erzählen, das galt damals sogar noch als relativ human. Es gab damals Lebensversicherungen, da hattest du jahrelang keinen Rückkaufswert. Da ist alles, was du da reingezahlt hast, erstmal an Kosten draufgegangen. Und wenn du das Ding nach 5 Jahren gekündigt hast, hast du was zurückgekriegt? Genau, 0. Da war nichts drin, auf gut Deutsch gesagt. Hier war ja immerhin so ein Drittel drin oder 40% oder irgendwas in der Richtung. Und das habe ich aber wirklich erst leider viele Jahre lang gebraucht zu checken, wie krass das eigentlich ist, wie absurd hoch diese Kosten sind. Und dann, als ich das geschnallt habe, habe ich natürlich nicht gleich gekündigt. Ja, weil, verflixt. Also jetzt habe ich da was auch immer das, ich habe natürlich einen laufenden monatlichen Beitrag gezahlt, der übrigens auch immer noch nach oben ging, das ging noch dazu, ja.
Da war
eine schöne Dynamik drin für jemanden, für diejenigen unter euch, die das was sagt, ne? Dann stieg der Beitrag immer noch an, ja. Und die Kosten übrigens auch parallel damit. Und da denkst du, du hast jetzt schon so viel rein investiert. Ja, das kannst du jetzt nicht einfach nach ein paar Jährchen. Jetzt
musst du investieren bis zum Turnaround.
Genau. Also du musst ja irgendwann mal wieder das erreichen, was ich eingezahlt habe. Und vor allen Dingen, das kann ja jetzt, dass ich diese Kosten bezahlt habe, das kann ja jetzt nicht umsonst gewesen sein, oder? Das muss ja für irgendwas gut gewesen sein. Das Argument war übrigens, ne, dass der Vertrag dann irgendwann steuerfrei ist, nach spätestens 12 Jahren, wenn man das dann rausnimmt. Und das ist ja eigentlich natürlich meine Altersvorsorge. Mit anderen, das war ja damals auf, jetzt muss ich rechnen, keine Ahnung, 35 Jahre Laufzeit oder irgendwas in der Richtung geplant. Also hat ja alles noch Zeit, wird sich schon wieder erholen.
Und das ist natürlich das Problem. Du hast jetzt ein schlechtes Investment gemacht und jetzt schmeißt du dem das Geld hinterher.
Genau, weil ich ja jeden Monat weiter einzahle und jedes Jahr der Beitrag auch nochmal raufgeht.
Und du schmeißt quasi einem schlechten Investment noch Geld hinterher, damit es zu einem guten Investment wird.
Genau, weil wird schon werden. Ne? Wenn man nur fleißig weiter einzahlt, dann wird schon wieder.
Das Interessante ist, das passiert ja, also uns als einzelnen Menschen, aber das passiert ja auch Institutionen. Also zum Beispiel großen Konzernen, die haben ja auch oft so Projekte, wo jeder schon sagt, ah, das wird sowieso nie was, aber dann pumpt man da nochmal x Milliarden rein. Und interessanterweise habe ich im Internet gelernt, wie ich mich mit diesem Sunk-Cost-Effekt, wie er auch heißt, beschäftigt habe. Es gibt sogar einen Zusammenhang beim Sport.
Okay.
In der NBA, also der nordamerikanischen Basketballliga, haben Wissenschaftler feststellen können, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Draft-Reihenfolge. Also in der NBA gibt es jede Saison so einen Draft, da werden quasi die besten College-Spieler und auch Spieler aus ausländischen Ligen, die kommen in so einen großen Topf und dann dürfen die schlecht Platzierten zuerst daraus ziehen. Und jeder ist immer mal dran und je früher du dran bist, dann holst du dir natürlich die krassen Spieler,
die da drin sind. Klar, die Top-Talente.
Und es gibt einen Zusammenhang zwischen der Draft-Reihenfolge und der Spielzeit und der Verweildauer der Spieler in der NBA. Also wenn wir jetzt sagen, Saidi wird vor mir im Draft gezogen, dann ist die Wahrscheinlichkeit oder gibt es einen Zusammenhang, dass er auch häufiger spielt und dass du mehr Jahre in der NBA bist. Und wenn man jetzt sagt, ja Moment, das ist doch logisch, die guten Spieler werden ja früher gedraftet. Ja. Das mag sein, aber das blieb auch so, wenn die Dinge wie Leistung und Verletzungen einkalkuliert haben.
Du hast als hoher Draft, also wenn du eine hohe Draftnummer hast, hast du Vorschusslorbeeren. Und die halten dich sozusagen länger in der Liga. Oder aus Sicht, wahrscheinlich geht es ja aus der Sicht der Teams oder der, weiß ich nicht, Clubbesitzer oder sowas in der Richtung. Die sehen halt die Sunk-Costs sehen die halt
genau,
so.
Ja, du hast
ja jetzt da gibt es ja auch wirklich Kosten, ne? Die müssen die erstmal signen, die kriegen einen Signing-Bonus und der ist dann Millionen hoch und ja, die haben jetzt die, weiß ich nicht, wie hoch die dann sind, die 5 Millionen nicht umsonst für so ein Talent bezahlt.
Und du hast natürlich auch deine Züge in diesem Draft, also wenn du jemanden da rausziehst, die sind ja auch wahnsinnig wertvoll. Also in vielen US-Sportarten kann man ja auch deine Picks, also wann du da ziehen darfst, kannst du ja tauschen gegen andere Spieler oder andere Dinge bei anderen Clubs.
Ja.
Und du sagst jetzt natürlich, boah, wir haben für den so einen guten Draftplatz geopfert. Und jetzt hat es nicht funktioniert, aber wir bauen weiter auf den, der zündet schon noch. Das sieht man ja auch zum Beispiel in Deutschland beim Fußball oft. Da wird irgendwie ein Spieler für viel Geld geholt und das klappt einfach nicht. Aber klappt, der kommt schon noch. Und dann irgendwann verscherbelt man ihn doch irgendwie für 1,5 Millionen Euro irgendwo hin.
Ja, also ich bin jetzt nicht so tief drin in der NBA, aber in der NFL-Football, ja, ist so meine zweite Leidenschaft neben Baseball. Und da gibt es das wirklich, da hängt ja immer sehr viel vom Quarterback ab, ja, von dem einen Spielmacher. Und da gibt es genau diesen Effekt, den Emil jetzt gerade beschrieben hat, auch. Und wenn die diesen sich da eben vertan haben mit so einem Star-Quarterback sozusagen, dann gibt es genau diesen Effekt, dass die versuchen, um den herum eine ganze Mannschaft aufzubauen. Und dann gibt es eben Vereine, die kommen da jahrelang nicht raus. Da hängt der ganze ganze Club, das ganze Team jahrelang an diesem, nicht nur an diesem schlechten Draft, an diesem einen schlecht gedrafteten Quarterback, sondern an dem Geld, das man ihm halt sozusagen noch hinterher schmeißt. Ich glaube, die Cleveland Browns sind da zum Beispiel so ein schönes Beispiel dafür.
Das Gute für dich ist jetzt erstmal, wenn du feststellst, dir ist sowas schon mal passiert, egal ob es jetzt die Lebensversicherung oder der Gartentisch ist oder auch zum Beispiel das Auto, das ist ja
auch so ein schönes Klassiker. Beispiel.
Ja, jetzt die 1000 Euro, die stecke ich noch rein und dann passt es schon. Und ja, nee, komm. Aber das Gute ist natürlich erstmal zu sehen, dass das anderen auch passiert. Und das passiert nicht nur Einzelpersonen, sondern das passiert auch Institutionen, wo Gremien über Gremien und von Expertenleuten
genau
entscheiden und dann wird es da durchdiskutiert und am Ende machen die genau den gleichen blöden Fehler, den wir auch machen.
Und wenn du das mal erleben willst, wie das so ist, wenn viele Leute den gleichen Fehler machen und sich dann letztendlich anschauen und ein Stück weit auch über sich lachen müssen, dann komm doch zu unserer Tour. Mit Emil, unser Idi mir von Finanztipp, nächsten Januar gehen wir auf Tour nach München, Berlin, Köln und Mainz vom 9. bis zum 20. Januar. Und da wird es genau darum gehen, dass Finanzen nämlich vor allen Dingen im Kopf anfangen und dass wir alle solche schönen Denkfehler wie eben diese Sunk-Cost-Effekt oder Sunk-Cost-Fallacy machen und noch viele andere hübsche Effekte zeigen wir dir, wie du letztendlich natürlich besser mit deinem Geld umgehen kannst. Aber dazu braucht es manchmal auch ein bisschen eben Selbsterkenntnis, sich ein Stück weit den Spiegel vorhalten. Und das machen wir zusammen an diesem so einsichtsvollen oder interessanten, wie auch bestimmt unterhaltsamen Abend. Tickets findest du in dem Link unter den Shownotes und wir freuen uns, wenn wir dich an einem der vier Abende sehen können.
Wir freuen uns auf dein Commitment, muss gar nicht eskalierend sein. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wir haben das Problem erkannt. Wir haben auch erkannt, dass das ein weit verbreitetes Problem ist und das auch über Einzelpersonen hinausgeht. Bleibt natürlich die Frage, was kannst du jetzt tun, um das zu verhindern? Und
ja, also das Wichtigste ist erstmal sozusagen zu checken, was bei einem selbst im Kopf abläuft. Ich mache das mal wieder an dem Beispiel von meiner Lebensversicherung. Das hat sich ja wirklich über Jahre, ich weiß es schon gar nicht mehr, ja. Also ich habe dann irgendwann, das war dann so ein schreitendes Decommitment bei mir, ne? Also das erste war nochmal ein neues Commitment, nämlich in dem Sinne, dass ich mir gesagt habe, ja, die Fonds in dieser fondsgebundenen Lebensversicherung sind nicht so gut. Das waren natürlich aktiv gemanagte Fonds, von denen du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bestimmt weißt, dass die viel zu teuer sind. Aber ich habe mir dann gesagt, nee, die ich jetzt da am Anfang rein habe, oder der eine, den ich da am Anfang rein habe, genau, es war erstmal nur einer drin, das ist natürlich nicht so gut und das ist nicht optimal diversifiziert. Also mache ich mal, ich habe 10 Fonds reingemacht. Das ging dann nämlich, ne? Also noch breiter diversifizieren und natürlich sind da viele Fonds dabei, die jetzt viel besser sind als der ursprüngliche. Man weiß im Allgemeinen, ne, dass man ja alles Weltaktienfonds, ja, dass die jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich voneinander
sind. Das heißt, du hast eigentlich nur so ein bisschen so einen anders aufgebauten Klumpen gehabt. Genau, das war ein sehr ähnlicher Klumpen.
Es war am Ende ein sehr ähnlicher Klumpen mit nahezu den gleichen Kosten, wahrscheinlich sogar im Endeffekt auch noch höheren Kosten, sowas. Das spielt auch keine Rolle. Aber vor allen Dingen habe ich natürlich was? Ich habe Zeit drin investiert. Weil, da weiß ich noch, da habe ich mir ziemlich Mühe gegeben, alle möglichen Fondsprospekte und Fachmagazine durchgeblättert. Welcher Fonds ist jetzt besonders gut und welchen kann ich davon überhaupt in meine fondsgebundene Lebensversicherung reintun. So, damit habe ich mich dann sozusagen erstmal bestimmt wieder ein paar Jahre selbst beschissen, ja, weil so. Und dann ging das die Eskalation. Also erstmal Beitrag nicht mehr rauf. Ne? Also diese jährliche Dynamik, dass der Beitrag immer weiter steigt, die habe ich dann irgendwann mal rausgenommen. So. Und weiter Rätsel. Was mache ich denn damit? Dann habe ich irgendwann mal dann nächste Stufe, ja, war alles keine besonders gute Idee, beitragsfrei stellen. Ne? Also nicht mehr einzahlen. Weiterlaufen lassen.
Das heißt, du bist quasi, das war dann ignorieren.
Ja, genau, so ein bisschen, es war schon, die Stufe des Ignorierens, glaube ich, war vorher schon ein Stück weit da, aber da war es dann so richtig, ja. Weil das Geld, das da drin lag, und das war schon ein niedriger, fünfstelliger Betrag zu dem Zeitpunkt, immerhin, ja, ich meine, hat sich auch ordentlich was eingezahlt, der ist ja später mal steuerfrei. Ne? Also man fängt dann auch an, sich an diese alten Verkaufsargumente, mit denen man das mal verkauft bekommen hat, zu klammern, zu sich zu sagen, naja, das war ja jetzt nicht alles Quatsch, was der da angedreht hat. Und irgendwann später bist du froh, wenn du das Geld steuerfrei...
Gartentisch, ich schaff das noch mit dem
genau, Gartentisch. Genau, ja. Genau, genau. So ungefähr, ja, der steht jetzt wenigstens auf 3 Beinen, zu irgendwas ist der schon zu gebrauchen. So nach dem Motto. Und irgendwann dann halt die Selbsterkenntnis, naja, aber wenn ich dieses Geld jetzt rausnehme, ja, ist ganz egal, ob ich dann später Steuern zahlen muss, wenn ich das über die nächsten 20 Jahre, naja, sagen wir 25 Jahre, in den ETF lege, dann habe ich niedrige Kosten bei mindestens der gleichen Rendite, wahrscheinlich bessere Rendite. Natürlich kommt da viel mehr raus.
Du hattest dann quasi so einen Moment der Erkenntnis.
Genau. Und der Moment der Erkenntnis war, sich von der Vergangenheit zu lösen. Oder noch deutlicher zu sagen, letztendlich hat es mich ja die ganze Zeit geärgert, dass ich da ein überteuertes Produkt verkauft bekommen habe und diese Kosten bezahlt habe. Und dass ich diese Kosten bezahlt habe, das musste ich ja irgendwann mal rentieren mit diesem Produkt. Der Punkt ist einfach, die Kosten sind weg. Und sie gibt dir niemand wieder zurück. Ende. Ich werde nie die Provision von dem Vermittler damals oder irgendwas oder die Versicherung verklagen können, dass sie mir die Kosten wieder zurückgeben. Sie sind einfach weg. Und was bedeutet was? Die Vergangenheit ist vergangen. Es interessiert nicht mehr. Es interessiert einfach nicht mehr, was vor 5 Jahren war oder vor einem Monat und sowas. Es interessiert nur noch, wie sieht es heute aus? Wie viel ist das Ding wert? Wie viel zahle ich da heute ein? Und wie sind die Aussichten für die Zukunft? Das ist nämlich eigentlich das Schwierige sozusagen, diesen ganzen Ballast, die eigene Historie und damit natürlich auch den eigenen Fehler hinter sich zu lassen und zu sagen, es ist total egal. Ich habe vielleicht daraus gelernt, ja, dann kann ich mir das ein bisschen schön reden, dass ich was daraus gelernt habe, hoffentlich. Aber eigentlich, was nur zählt ist, hey, in dem Ding sind, keine Ahnung, 10.000 Euro drin und ich zahle noch 75 Euro oder 100 Euro oder was auch immer im Monat ein. Macht das jetzt noch Sinn für die absehbare Zukunft und gibt es eine bessere Alternative? Und als ich diesen Punkt mit mir selbst nach langen Jahren dann hatte, dann war die Antwort natürlich ganz einfach, ja, weil natürlich gibt es eine bessere Alternative. Ich hatte zu dem Zeitpunkt natürlich längst ein ETF-Depot, auch mit signifikant Geld drin. Wieso habe ich diese doofe fondsgebundene Lebensversicherung noch am Laufen? Die ist so komplett irrational, ja, wenn du die eigentlich doch schon deinen Großteil deiner Altersvorsorge auf so ein ETF-Depot setzt. Dann sei doch konsequent weg damit.
Klingt ein bisschen wie so ein finanzieller Meister-Yoda-Moment. Die Vergangenheit loslassen, du musst.
Ja, es ist aber wirklich so. Ne? Also das hört sich alles so ein bisschen, Yoda hast du schon angesprochen, hört sich so ein bisschen esoterisch an und so weiter. Aber so ist es. Genau diese Knackpunkte, ja, die haben wir alle in unserem eigenen Hirn. Und ich natürlich auch.
Ich habe mir 2 Schritte aufgeschrieben, so auf die Schnelle. Die klingen tatsächlich auch so ein bisschen esoterisch. Schritt Nummer 1, du musst die Selbstrechtfertigung durchbrechen.
Ja.
Warum du das gemacht hast, wieso das gut ist und dich deinem Fehler stellen.
Ja, also mit der Selbstrechtfertigung kann ich sofort unterschreiben, weil ich mich an diese Steuerfreiheit so geklammert habe. So, ah ja, da, also der hat mir damals Quatsch erzählt und mir einen Scheiß verkauft und das war alles viel zu teuer, aber das steht im Gesetz, ne, dass das steuerfrei ist. Dass dieses Argument aber halt einfach nicht so viel zählt, ja, und vor allen Dingen, dass ich bestimmt 25 Jahre lang keine schlechte Geldanlage haben will, dazu musst du dich erstmal durchringen.
Und dann Schritt 2, realisieren, dass die Reue, das gemacht zu haben, schon da ist. Man denkt ja immer, wenn ich jetzt auf Verkaufen drücke, dann kommt die Reue, weil dann spüre ich, dass ich das Geld verschenkt
habe. Sehr gut.
Aber tatsächlich ist die Reue ja schon da.
Ja.
Man muss nur zulassen, dass die Reue schon da ist und sich das eingestehen und dann handeln.
Ja, finde ich sehr gut, Emil. Absolut. Ne? In dem Moment, wo du dir das sozusagen schön redest, wo du mit diesen Selbstrechtfertigungen anfängst und sagst, ja, ich weiß schon, aber eigentlich doch, geht schon noch mit dem Gartentisch oder geht schon noch mit der Lebensversicherung. Wie du sagst, ist die Reue schon da. Eigentlich weißt du schon, dass du Mist gebaut hast und dass du deinen Fehler dir selbst eingestehen musst und dass du ihn korrigieren musst. Aber nein, du schaffst es halt nicht so richtig, dir einzugestehen und deshalb redest du das irgendwie noch, kannst du nicht richtig loslassen, kannst du, aber eigentlich ist, wie du sagst, da ist die Reue unten drunter, unter der Oberfläche, unter den Rechtfertigungen schon da.
Das ist natürlich auch das Schwierige, weil du bist ja im ersten Moment komfortablen Situation des Nichthandelns. Aber eben mit diesem Gefühl der Reue, das von oben drückt. Und es ist natürlich immer mit Schmerz verbunden, dann zu handeln, um quasi schnell das Pflaster abzuziehen.
Ja.
Aber die Befreiung ist natürlich enorm, vermute ich mal.
Ganz klar. Also bei mir war es ja so, jetzt mal rein emotional, ich habe immer einmal im Jahr die Jahresabrechnung von dem Ding gekriegt und der erste Reaktion war, jetzt ist da immer noch so wenig drin. Ja, das muss doch mal ordentlich mehr werden. Jetzt haben wir doch super Aktienjahre gehabt, ne? Das war so um 2000.
Du warst eigentlich auch schon gespannt, ob jetzt mal was…
2012, 2013, da ging es irgendwie am Markt nach oben und irgendwie so, oh… Kann da mal was passieren? Und mir ging es jetzt gar nicht darum, wie viel es mehr geworden ist, sondern dieses, ich muss mich jedes Jahr dann wieder neu ärgern. Ja, so, oh, Jesus.
Allein das nicht mehr zu haben, ist natürlich schon Gewinn an Lebensqualität.
Und absolut war ein Gewinn an Lebensqualität. Als ich dann bei mir selber mal das Finanzprinzip, ja, die 4 Töpfe umgesetzt hatte, hey, wie entspannt es auf einmal war, ja, sich nicht dauernd um solche Sachen Gedanken zu machen. Ich hatte noch ein bisschen mehr am Laufen, ne, diverseste Fonds und so weiter, alle der Reihe nach losgeworden, weil ja, sich selber eingestehen, schön, die alten Spielereien, die man mal so alles angefangen hat, aber alles Flickenteppich und alles Quatsch.
Das war hier heute richtige Philosophie-Lebensratgeber-Folge.
So, also, sich so alles schön von der Seele reden, sozusagen ein bisschen was Therapeutisches.
Finanztipp-Beichtstuhl sozusagen. Dann sind wir eigentlich auch schon bei den Fragen.
Ich habe heute auch eine für dich dabei.
Nutzerinnen und Nutzer. Ich bin schon gespannt. Die erste Frage kommt von Leo Gator. Hey Saidi, wie kann ich mein Erspartes aufteilen und investieren, wenn mein Notgroschen schon gefüllt ist?
Okay, das ist ja eine Frage vor allen Dingen, wenn man es jetzt simpel, wir waren gerade beim Finanzprinzip, wenn man jetzt simpel aufteilt zwischen Tagesgeld und ETF-Depot, ja, alternativ zum Tagesgeld darf man sich immer auch an Geldmarkt-ETF denken, aber das lassen wir jetzt mal kurz raus, ist vor allen Dingen eine Frage, welche Aktienquote will ich fahren? Ne? Wie viel kann ich mir von meinem gesamten Geld, inklusive Notgroschen, leisten, in Aktien, in den Aktien-ETF zu stecken. Und ich will noch zwei Sachen kurz ansprechen dazu. Das eine ist, wie viel Geld brauche ich die nächsten Jahre? Für was auch immer? Neues Auto, Umzug, Auszeit aus dem Job und so weiter. Das darf schon mal auf gar keinen Fall in Aktien-ETF rein. Und das zweite ist, wie viel Verlust zwischenzeitlich bin ich bereit zu ertragen? Und da ist immer die berühmte durch zwei Regeln. Ne? Also man stellt sich vor, man hat zum Beispiel 30.000 Euro in einem man hat überhaupt 30.000 Euro als Vermögen. Bin ich tatsächlich bereit, 50% Verlust zu ertragen? Jetzt stellen Sie sich vor, vom einen Tag auf den anderen werden da 15.000 Euro nicht weg, aber würde sozusagen auf dem Konto schrumpfen. Wenn ich dazu sage, ja, okay, wenn ich weiß, dass das wiederkommt, ja, dann kann ich theoretisch alles in Aktien-ETF stecken. Das würden wir eher nicht raten. Wir würden sagen, so maximal 80%. Ja. Wenn es aber weniger ist, dann sage ich, auf gar keinen Fall darf das unter 20.000 Euro fallen. Ja. Dann muss ich halt entsprechend sozusagen sicher anlegen. Dann kann ich 10.000 Euro aufs Tagesgeld investieren und 20.000 Euro in Aktien-ETF, weil ich muss halt damit rechnen, dass in einer großen Finanzkrise sich mein Aktien-ETF halbiert. Und ja, das ist zwar nicht hübsch, aber das sollte man halt dann aushalten können. So, und dann kann ich mir das so zurechtbiegen. Und wenn ich sage, das ist jetzt eine Aktienquote, 60%, 70%, 80%, das wären so übliche Werte, mit der ich leben kann, dann kann ich das auch erstmal durchhalten. Und zum Beispiel, das würde man sagen, einmal im Jahr dann checken, passt das noch zu mir oder traue ich mich mehr oder so, eigentlich habe ich mich übernommen. Ich muss mal tatsächlich, ja, das ist dann ganz, ganz konsequent, entweder verkaufen oder meinen ETF-Sparplan einstellen und meinen Sparplan voll aufs Tagesgeld laufen zu lassen, um meinen Sicherheitsbaustein, meine sichere Anlage hochzufahren.
Das klingt auf jeden Fall sehr solide. Zweite Frage kommt von Lexchen. Hey Saidi, ehrliche Meinung zum digitalen Euro.
Ah, okay. Erstmal, ehrliche Meinung, also wer uns folgt sozusagen, der weiß schon, wie meine Meinung zum digitalen Euro ist und die ist immer ehrlich. Es ist nicht so, dass es irgendwie noch eine zweite inoffizielle Saidi-Meinung dahinter gibt. Ich werde da immer nur das sagen, was ich auch denke. Und was ist meine Meinung zum digitalen Euro? Er ist ein notwendiges und wichtiges Backup. Nämlich sind wir heute zu sehr von Zahlungssystemen, namentlich von den großen Kreditkartenunternehmen, Visa und Mastercard, zum Teil auch schon PayPal, muss man da sagen, in Europa abhängig. Und wenn man sich vorstellen würde, dass da passiert irgendwie mal was, politische Einflussnahme oder IT-Problem oder sonst irgendwas, dann braucht es ein europäisches alternatives Zahlungssystem. Und das ist auch ganz zukunftsgerichtet gedacht, weil was wird auch von chinesischer Seite was entwickelt und so weiter. Und es ist einfach gut, wenn es da ein zweites Netz, könnte man fast schon sagen. Ja? Also man hat ja auch während Corona gesehen, wie sehr wir von externen Schocks und externen Lieferketten und so weiter abhängig sind. Und das wollen wir da auch natürlich auf gar keinen Fall haben. So, ob sich der jetzt ohne Not sozusagen durchsetzen wird, der digitale Euro, weiß ich nicht. Ich glaube es irgendwie eher nicht, aber das wird vor allen Dingen davon abhängen, ob die UX, sage ich immer, also ob die App und so weiter gut gemacht ist, dann kann ich mir das schon gut vorstellen. Ne? Also gerade wenn du irgendwo auf einem Ausflug bist und du hast jetzt irgendwie ich mache jetzt mal was ganz Praktisches, ne? Du hast irgendwo auf einer Berghütte Bar bezahlt, Emil zahlt das Mittagessen für uns beide und ich will mir mal schnell Geld rüberschieben und da oben am Berg gibt es kein Netz, dann kann ich ein paar digitale Euro von Handy zu Handy rüberschieben und brauche dafür kein Netz. Das ist schon, finde ich, absolut eine gute Einsatzmethode. Worüber ich mir keine Sorgen mache, was viel beim digitalen Euro diskutiert hat, ist das ganze Thema Datenschutz und Datensicherheit und Überwachung. Der Staat kann sich das gar nicht leisten. Wenn man das vernünftig aufsetzen will, sozusagen, gibt es da keinerlei, wie soll ich sagen, nicht genug Anreiz, dass uns der Staat da überwachen wollen würde. Das würde in einer, Gott sei Dank, immer noch transparenten, demokratischen Gesellschaft rauskommen. Dafür gibt es genügend Journalisten, unter anderem wie uns, aber nicht nur wie uns, da gibt es noch bessere Investigativjournalisten als uns. Das würde rauskommen, spätestens wenn das dann am Laufen ist, dass wir da überwacht werden und dann wäre das komplett diskreditiert. Und man muss sich vorstellen, dieser digitale Euro kostet einiges in der ganzen Entwicklung. Da gehen, ich weiß es nicht, aber sehr, sehr viel Geld rein und man stellt sich vor, das wäre dann in den Wind geschossen. Das wäre nicht auszudenken. So, jetzt habe ich noch eine Frage für dich, habe ich mir gedacht, das passt sehr gut. Jen XH hat gefragt, könnt ihr mal den optimalen Spar-Investment-Plan für jemanden machen, der erst mit Anfang 30 anfängt? Und das musst du doch ganz gut noch nachvollziehen können.
Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Jen ihren Notgroschen schon gefüllt hat.
Okay.
Anfang 30. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, vielleicht schon ein paar Jahre berufstätig, Notgroschen ist irgendwie gefüllt, man weiß auch so ungefähr, das ist natürlich das Wichtige, erstmal auch zu wissen, wie viel kommt bei mir rein, wofür gebe ich Geld aus. Also Schritt 1 mal so die Einnahmen und Ausgaben überprüfen. Kann ja sein, dass das auch schon der Fall ist. Und dann natürlich schauen, dass man möglichst nah an die 50-30-20-Regel hinkommt. Also dass du 20% deines Einkommens sparst und oder investierst. Die klassische Aufteilung wäre jetzt einfach 15% von deinem Netto in den Aktien-ETF und 5% in Tagesgeld oder in Geldmarkt-ETF, wenn dein Notgroschen schon gefüllt ist. Es ist aber natürlich die Frage, wie viel verdienst du, wie groß wird deine Rentenlücke sein und wie viel Geld brauchst du dann im Alter? Das ist ja sehr individuell und dafür haben wir tatsächlich den perfekten Helfer, nämlich das Finanztipp E-Paper mit dem 1x1 zur Altersvorsorge. Warum ist das der perfekte Helfer? Da ist eine Tabelle drin für verschiedene Menschen in verschiedenen Altersgruppen mit verschiedenen Einkommen und verschiedenen Rentenlücken und wie viel Prozent ihres Netto die sparen müssen. Wichtig ist auf jeden Fall, liebe Jen, fang jetzt an, weil jedes Jahr, mit dem du früher anfängst, spart dir sehr, sehr hohe Sparraten zum Schluss. Also wenn du jetzt noch 10 Jahre warten müsstest, dann müsstest du viel, viel mehr Prozent von deinem Netto zurücklegen, um die gleiche Rentenlücke zu decken.
Und in der Praxis wäre es wahrscheinlich so, dass du das nicht mehr schaffst und dann halt im Alter Einbußen hast. Das heißt, gerade Anfang 30 ist einfach noch eine gute Gelegenheit, das mit einem überschaubaren Aufwand, auch wenn 15% wie Altersvorsorge, das wissen wir alle, nicht gering ist, das noch zu schaffen.
Und ansonsten ganz wichtig zu wissen, natürlich auch, wenn man Anfang 30 ist und Familienplanung eine Rolle spielt, mit der Partnerin, mit dem Partner darüber reden, wer investiert welche Zeit in die Care-Arbeit oder Familienarbeit und wie wird das auch vom anderen Partner, der anderen Partnerin finanziell ausgeglichen, also bei der Altersvorsorge, weil du wirst dann vielleicht gar nicht arbeiten, vielleicht weniger arbeiten, dann sind deine 20% weniger, aber deine Rentenlücke bleibt eben die gleiche, weil du wirst im Alter Kosten haben und deswegen muss dir da die andere Seite deiner Partnerschaft einfach helfen, diese Lücke auszugleichen.
Ja, absolut. Wobei ich noch dazu sagen will, es ist immer so, dass man gefühlt mit Kindern dann natürlich irgendwie Einbußen beim Lebensstandard hat. Ne? Man tut was auch für die Kinder und deswegen ist auch ein gewisser Lebensstandard, aber nicht mehr die gleichen Freiheiten gegeben. Und insofern fällt dann auch ein bisschen, ist es auch irgendwie okay, wenn die Altersvorsorge ein Stück weit geringer ausfällt. Aber es ist halt wichtig, das eben als gesamte Familie, als gesamten Haushalt zu sehen und wenn der eine, die eine den anderen dann unterstützt.
Damit sind wir schon am Ende unserer Folge. Vielen Dank dir, Saidi.
Danke dir.
Unsere Lebensweisheiten-Folge.
Genau.
Vielen Dank dir, lieber Nutzer, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn du zu unserer Tour kommst und die Gelegenheit nutzt, uns mal live zu erleben.
Sozusagen. Genau. Und dann gehen wir auch die Momente durch, weil normalerweise sagen wir ja immer, stay cool, halte den Kurs. Aber manchmal muss man halt sich auch in den Spiegel schauen und den einen oder anderen Fehler erkennen. Und dabei helfen wir bei der Tour ebenfalls. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Ciao.